Und da möchte ich nochmal auch Danke sagen, Markus, für dein frisches Zeugnis und für die Ermahnung und Ermutigung, einfach rauszugehen und von dem zu sprechen, was man kennt, ne, wovon das Herz voll ist. Ja, das wünsche ich für mein eigenes Leben auch noch viel mehr. Bevor wir jetzt noch auf die Predigt hören wollen, möchte ich noch Gott um seine Gnade bitten und wir stehen dazu auf. Herr Jesus Christus, wir danken dir, weil du der Gott bist, an den wir glauben dürfen und der uns einlädt, ganz nah bei ihm zu sein, ja, der sogar durch den Heiligen Geist in uns leben will. Und danke, dass dies auch geschehen ist bei vielen von uns, weil wir uns bekehrt haben und weil unser Leben doch dir gehört, Herr Jesus. Und nun bitten wir dich, schenk du, dass wir gut zuhören können und verstehen können, worum es dir heute geht, wenn es um dieses Thema geht, ja, die Taufe im Heiligen Geist. Herr Jesus, wir danken dir für deine Nähe und bitten dich um deinen Segen. Amen. Ja, heute ist Pfingsten. Das Erinnerungsfest an die Ausgießung des Heiligen Geistes. Es geht, so wie ihr es wahrscheinlich auch im Gemeindeblättchen schon gelesen habt, um die Taufe mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist für viele Christen der Teil von Gott, mit dem sie am wenigsten etwas anfangen können. Da ist die Sache mit dem Vater und mit dem Sohn schon einfacher, viel einfacher. Schon allein bei dem Gebet wird deutlich, es gibt viele Bibelstellen, die bezeugen, dass zum Vater gebetet wird. Der Herr Jesus hat ja auch zum Vater gebetet. Und dann ist auch dies klar und es wird auch bezeugt, dass zum Herrn Jesus oft gebetet wurde. Jeder, der ein Kind Gottes geworden ist, hat vorher ja auch zu Christus gebetet. Er sagte auch, Herr Jesus, komm in mein Leben. Nun, aber wie ist das mit dem Heiligen Geist? Merkwürdig ist, dass es keine einzige Bibelstelle gibt, wo Menschen zum Heiligen Geist gebetet haben. Also wir können wirklich die Bibel durchforschen und schauen, wo gibt es eine Stelle. Wir werden keine finden. Er wird von den Christen nicht direkt angesprochen und unweigerlich kommt er da auch etwas aus dem Blickfeld. Nun, ohne Gottes Geist hätten wir aber keine Bibel. Ich möchte jetzt deutlich machen, wie wichtig der Heilige Geist trotzdem ist, obwohl Christen nicht zu ihm beten. Also ohne den Heiligen Geist hätten wir keine Bibel. In 2. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 14, da heißt es, dass die Heilige Schrift von Gott eingegeben worden ist. Das heißt, das, was wir hier lesen, ist kein menschliches Wort alleine, sondern es ist von Gott gegeben und durch die Menschen dann aufgeschrieben, sei es Jesaja oder Jeremia oder auch Paulus, Petrus, alles ist von Gottes Geist inspiriert oder auch eingehaucht, einfach gegeben. Wir haben hier das Wort Gottes. Ohne den Heiligen Geist würde niemand zum Glauben kommen. Auch das wird deutlich in der Schrift erwähnt, und zwar im Johannes Kapitel 16, 8 und 9, da sagt der Herr Jesus, wenn dieser Tröster kommen wird, dann wird er der Welt die Augen auftun. Nicht unbedingt nur den Christen, sondern der Welt. Das heißt, Menschen, die noch nicht an Gott glauben, werden vom Heiligen Geist angesprochen, angerührt. Und damit haben sie eigentlich erst die Möglichkeit bekommen, überhaupt über Gott nachzudenken. Wenn du der du vielleicht noch nicht bekehrt bist, noch nicht dich Jesus anvertraut hast, aber schon über Gott nachdenkst, dann hat Gott an dir gearbeitet durch den Heiligen Geist. Ohne den Heiligen Geist würde kein Mensch beginnen, ja, ein Kind Gottes zu werden. Der Heilige Geist hat die Aufgabe, Sünder zu Gottes Kindern zu machen. Und das steht in Johannes 3, 7 und 8. Dann, Gottes Geist macht uns zu Gottes Eigentum. In Römer 8, Vers 9 heißt es, wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Das bedeutet, ja, Eigentum nur durch Gottes Geist, der in uns lebt. Ohne den Heiligen Geist würde kein Gläubiger ein gutes und gesundes Verhältnis zum Vater wie auch zu dem Sohn bekommen. Der Heilige Geist sorgt dafür, dass Vertrauen zum Vater wächst. In Römer 8, Vers 15 heißt es, denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Ein Kind Gottes weiß um seinen himmlischen Vater und hat Vertrauen zu ihm. Ja, es liebt ihn und weiß, Gott hat Gedanken des Friedens über mich. Ich weiß mich in ihm geborgen. Er ist mein Papa. Abba bedeutet Papa. Papa, lieber Vater. Das ist das Verhältnis eines Kind Gottes zu seinem Vater. Und dies kann er sich nicht selbst einreden, sondern das schenkt ihm Gottes Geist. Dann, der Heilige Geist schenkt, dass der Christ um seine Rettung weiß. Er gibt Gewissheit. Ich darf in den Himmel kommen. Das ist kein Hochmut, das ist kein Stolz oder Überheblichkeit, sondern das ist Wirken des Heiligen Geistes. Es steht in Römer 8, Vers 16, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, also unserem Mensch, dass wir Gottes Kinder sind. Ja. Genauso wie wir wissen dürfen, wer unsere Mama ist, ja, wer unser leiblicher Vater ist oder dass wir Eltern haben, so dürfen wir auch wissen, dass wir Kinder Gottes sind. Und wer das noch nicht hat, dieses Zeugnis in seinem Herzen, ich bin ein Kind Gottes, der soll sich fragen, ob er wirklich schon den Herrn Jesus sein Leben anvertraut hat. Denn Gottes Geist gibt dieses Zeugnis. Nun, er sorgt dafür, dieser Geist, dass der Herr Jesus in den Mittelpunkt des Glaubenslebens gerückt wird. Der Heilige Geist hat die Aufgabe, den Herrn Jesus im Leben eines Jüngern zu verherrlichen. Jesus sagt über den Heiligen Geist in Johannes 16, Vers 14, er, der Heilige Geist, wird mich, Jesus eben, verherrlichen. Denn von den Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Damit ist es noch lange nicht zu Ende mit Gottes Geist. Der Heilige Geist sorgt dafür, dass der Jünger Jesu mindestens eine Gabe hat, mit der er im Reich Gottes dienen soll und für die er auch verantwortlich ist. Das heißt, Gottes Geist teilt Gaben aus. Ihr, die ihr dem Herrn Jesus gehört, hab mindestens eine Gabe von Gott bekommen und dafür werden wir auch Rechenschaft ablegen müssen. Nicht vor einem menschlichen Gremium, sondern vor Gott selbst. Er wird seine Knechte einmal rufen und sagt, nun, was hast du getan? Nun, dieser Geist Gottes, er lenkt den Christen in die richtige Richtung. Römer 8, Vers 14, da heißt es, dass eben die, die Kinder Gottes sind, die werden auch von Gott geführt, gelenkt. Und wenn der Christ nicht geht, dann wird der Geist, der in ihm wohnt, betrübt. Das gibt es auch. Epheser 4, Vers 30. Oder gedämpft. 1. Thessalonicher 5, Vers 19. Ja, man kann ihn sogar lästern. Matthäus 12, Vers 31, indem man ihm ständig und bewusst widerstrebt. Apostelgeschichte 7, Vers 51. Dies ist, so sagt der Herr Jesus, für alle Zeit tödlich und führt unweigerlich in die immerwährende Hölle. Also eine ganz starke Warnung. Was man noch über den Heiligen Geist sagen kann, ist, er drängt sich jedoch niemanden auf. Er ist nicht einer, der die Christen zu irgendetwas zwingt. Er ist ihnen in dieser Hinsicht untertan. 1. Korinther 14, Vers 32, da heißt es, die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Das ist hier ein Ausspruch dafür, für Gottes Geist und Gottes Leute, dass Gottes Geist nicht beherrscht, nicht zwingt, sondern eher führt oder auch bläst, aber nicht jemand irgendwohin drängt, wo er nicht mehr zurück kann. Auch sind seine Auswirkungen im Leben eines Christen ganz anders als die Auswirkungen des Alkohols. In Epheser 5, Vers 18 heißt es, und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch erfüllen vom Geist. Der Alkohol, der bringt einem Menschen ja zum Torkeln und Hinfallen. Er benebelt die Sinne. Der Heilige Geist schärft die Sinne und sorgt dafür, dass wir nüchtern und wach sind. Wie es im 1. Petrus Kapitel 5, Vers 8 heißt, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Ja, wie kann das denn ein Christ? Nur mit Hilfe des Heiligen Geistes. Nur er kann uns helfen, wach zu sein und er kann uns vor Gefahren warnen. Und es gibt noch viele weitere Aussagen über den Heiligen Geist. Eines haben wir sicher mitbekommen. Der Heilige Geist ist absolut notwendig. Unverzichtbar. Der Vater liebt diese Welt und bezahlt den Preis, indem er seinen Sohn in diese Welt schickt. Der Sohn ging nach Golgatha und starb für die Schuld dieser Welt. Und der Heilige Geist macht es erst möglich, dass Menschen dies, was Gott getan hat, begreifen können. Ohne den Heiligen Geist können wir das, was Gott tut, überhaupt nicht begreifen. Dabei wird auch deutlich, dass der Heilige Geist niemals Mittelpunkt sein will, sondern er lenkt wie eine Taschenlampe das Auge des Betrachters auf den Gegenstand. Der Heilige Geist lenkt immer auf den Herrn Jesus. Deshalb würde ich auch unter allen Umständen von solchen Gemeinden abraten, in denen der Heilige Geist eine größere Aufmerksamkeit bekommt als der Vater oder der Sohn. Er, der Tröster, eben der Heilige Geist, tröstet mit dem Herrn Jesus, mit dem, dass Vergebung der Schuld da ist, und dann wird unser Blick auf den Herrn Jesus gelenkt. Er tröstet mit dem, dass er uns deutlich macht, der gute Hirte ist bei dir. Er tröstet uns damit, dass er uns in Erinnerung ruft, was der Herr Jesus sagt, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Er lenkt also unser Blick auf den Heiland und auf den Retter. Ja, er lenkt unseren Blick dahin, dass wir Jesus besser kennenlernen. Heute soll es um die Taufe mit dem Heiligen Geist gehen. Ein Thema, das wir so im Gottesdienst noch gar nicht behandelt hatten und doch wichtig ist. Warum? Einmal, weil davon die Bibel spricht. Alle Themen der Heiligen Schrift sollen von den Kindern Gottes bedacht werden. Damit ehren wir Gott, der das ja auch in die Bibel hat reinschreiben lassen. Und damit bekommen wir auch einen besseren Überblick, dass wir einen Schritt weiter gehen, wie nur das, was wir vielleicht sowieso schon wissen. Die Bibel ist ein Brief Gottes an uns und Gott selbst legt ja die Schwerpunkte fest und deshalb soll es auch heute einmal um die Taufe mit dem Heiligen Geist gehen. Zum anderen haben wir auch deshalb dieses Thema, weil dieses Thema ungefähr seit 100 Jahren eine tiefe Spaltung in die Christenheit hineingetrieben hat. Diese Spaltung ist auch heute noch da und ist im Eigentlichen mit Toleranz oder auch auf die gemeinsame Konzentration auf Jesus Christus nicht wirklich zu überwinden. Viele Gemeinden sind da schon ja untergegangen, gespalten worden, haben viele Verletzungen erlitten, weil dieses Thema so unterschiedlich bedacht wurde. Die Taufe mit dem Heiligen Geist, was sagt die Bibel dazu? Als Johannes der Täufer hier auf dieser Erde war, machte er seinen Zuhörern eines deutlich. Johannes der Täufer lebte ja vor Jesus und eben, er hatte natürlich auch Jesus miterlebt, aber etwas vorher. Er sagte: Und ich kannte ihn, also den Messias, Jesus Christus, nicht, aber der mich sandte zu taufen, er sagt es über Gott, ja, Gott sandte ja Johannes zu taufen mit Wasser, der sprach zu mir, auf wen du siehst den Geist herabfahren und auf ihn bleiben, der ist's, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und später hat Johannes dann den Herrn Jesus gesehen, hat gesehen, wie der Heilige Geist auch über ihn gekommen ist und dann wusste er, das ist der, der mit dem Heiligen Geist tauft. Ob er damals gewusst hatte, der Johannes, was damit gemeint ist? Das heißt, Jesus wird die Menschen mit dem Heiligen Geist taufen. Die Taufe mit dem Heiligen Geist ist somit eine Handlung, die der Herr Jesus an seinen Jüngern vollzieht. Es macht kein Mensch, sondern der Herr selbst. Und sie, diese Taufe, ist versprochen. Und das dürfen wir auch glauben. Wie wurde nun diese Taufe mit dem Heiligen Geist erfahren? Das ist das Nächste. Als die Gemeinde Jesu sich in der Zeit der Apostel ausbreiteten, da wird auch berichtet, wie die Menschen mit dem Heiligen Geist getauft wurden. Petrus berichtet hier von einem Erlebnis in der Stadt Joppe, Apostelgeschichte 11, ab Vers 12. Da heißt es: Der Geist aber sprach zu mir, ich solle mit ihnen gehen und nicht zweifeln. Also das heißt, Gottes Geist sprach zu Petrus. Ja, er soll jetzt mit den Menschen gehen und nicht zweifeln. Es kamen aber mit mir auch diese 6 Brüder und wir gingen in das Haus des Mannes. Der berichtet uns, wie er den Engel in seinem Haus gesehen hat, habe, der zu ihm sagte, sende Männer nach Joppe und lass holen Simon mit den Beinamen Petrus. Der wird dir die Botschaft sagen, durch die du selig wirst und dein ganzes Haus. Als ich aber anfing zu reden, fiel der Heilige Geist auf sie, ebenso wie am Anfang auf uns. Aha, da hat er sich dran erinnert, der Petrus. Da dachte ich an das Wort des Herrn, das er sagte, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe gegeben hat wie auch uns, die wir zum Glauben gekommen sind an den Herrn Jesus Christus, wer war ich, dass ich Gott wehren sollte? Als sie das hörten, schwiegen sie still und lobten Gott und sprachen, so hat Gott auch den Heiden die Umkehr gegeben, die zum Leben führt. Petrus hat es also berichtet, so war es gewesen. Und am Ende kam dann das heraus, dass die Menschen, die dazugehört haben, gedacht haben, ja Mann, auch die Heiden, wo der Petrus hingegangen ist, auch die haben die Umkehr geschafft, die Umkehr zu Gott. Auch sie haben sich bekehrt und sind gerettet worden. Auch sie haben die Taufe mit dem Heiligen Geist empfangen. Was dieser Text deutlich macht, ist, dass Buße, Bekehrung und die Taufe mit dem Heiligen Geist ein Ereignis ist. Es ist in dieser Zeit, hat es stattgefunden. Es ist nicht später gekommen, sondern hier. Es wird auch von Begleiterscheinungen gesprochen, die den damaligen Christen eine Hilfe waren, zu erkennen, dass auch der Heilige, dass auch die Heiden zur Gemeinschaft der Christen ja da hineingeführt worden sind. Denn das Geschehen, das hier erlebt wurde, glich dem zu Pfingsten. Auch sie, die Jünger, die bis dahin noch nicht den Heiligen Geist hatten, denn der Herr Jesus war ja nicht zum Himmel aufgefahren, die erlebten zu Pfingsten ja merkwürdige und interessante Dinge und Erscheinungen. In Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 5 heißt es, wo sie noch auf dieses Ereignis warteten, denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr, so sagt der Herr Jesus, aber es sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Dann ist der Herr Jesus aufgefahren zum Himmel, nicht lange nach diesen Tagen, und dann kam der Heilige Geist auf die Jünger. Nun, wozu diente denn die Taufe mit dem Heiligen Geist? Also eines haben wir gesehen, der Heilige Geist oder die Taufe mit dem Heiligen Geist und die Bekehrung war in dieser Sache eine Sache, die zusammengefallen ist an einem Tag. Wozu dient jetzt die Taufe mit dem Heiligen Geist? Welchen Zweck hat sie? Dazu 1. Korinther Kapitel 12, 12 bis 13. Paulus berichtet dort den Korinthern, dass es unterschiedliche Gaben gibt. Ihr seid alle in einer Gemeinde, aber ihr habt unterschiedliche Gaben. Keiner hat alle Gaben, aber jeder hat mindestens eine. Er macht in Vers 29 im Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 29 deutlich, dass weder alle Apostel sind, noch alle Propheten, noch alle Wundertäter, auch können nicht alle in anderen Sprachen reden. Aber eines ist klar, und das sagt er, alle sind mit dem Heiligen Geist zu einem Leib getauft. Da heißt es in Vers 13, denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklave oder Freien und sind alle mit einem Geist getränkt. Was ist damit gemeint? Dieser Leib, von dem hier berichtet wird, das ist ein Bild für die Gemeinschaft der Christen untereinander. Ja, es ist eigentlich mehr. Es ist eine geistliche Tatsache, dass Christen wie ein Leib zusammengefügt sind. Sie sind wie Glieder, die einander hängen. Und wenn Christen die Gemeinschaft verlassen, weggehen, dann ist es so, wie wenn man einen Finger abschneidet. Ja? Wir hängen wirklich zusammen. Das haben nicht wir gemacht, das haben wir nicht wir überlegt, sondern das ist etwas, was Gott geschenkt hat. Und zwar durch das, dass er uns den Heiligen Geist gegeben hat, ja, dass er uns zu einem Leib getauft hat, zusammengefügt hat. Das ist der eigentliche Grund, wozu es überhaupt eine Taufe im Heiligen Geist gibt, dass die Christen untereinander zusammengehören. Und das geschieht bei der Bekehrung. Der Gläubige ist durch die Taufe mit dem Heiligen Geist in die Gemeinschaft der Kinder Gottes hineingerufen. Das ist der Sinn der Geistestaufe. Wann geschah das? Habe ich schon gesagt. Eben mit der Bekehrung oder gleich nach der Bekehrung. Gleich danach, als der Mensch Buße getan hat. Nun, wie ist es denn mit den Wundern und Zeichen zu verstehen, die doch niemals oder die doch damals die Taufe mit dem Heiligen Geist begleitet haben? Damals war das so, tatsächlich. Besonders auffällig war damals das Sprechen in einer anderen Sprache. Gott gab damals diese Wundergabe, um offensichtlich einen Fluch zu überwinden. Als die Menschen vor langer Zeit gegen Gottes Anordnungen und gegen Gottes Willen verstoßen haben beim Turmbau zu Babel, gab Gott schon einmal die Sprachenrede. Aber in dem Sinn, dass der Mensch sich nicht mehr verständigen konnte. Und das war eher ein Fluch. Der eine redete und der andere konnte nichts mehr verstehen. Das war nicht positiv, das war nicht geistlich, das war negativ. Und das, wozu man vorher bestimmt war zur Gemeinschaft, konnte jetzt nicht mehr so stattfinden. Und als Gott damals den Christen dieses Geschenk gab, der Sprachenrede, wollen wir mal hören, was da geschah. Apostelgeschichte 2, Vers 3. Da wird von diesem Ereignis berichtet, des Pfingstereignis. Und es erschienen ihnen, also den Jüngern, Zungen zerteilt wie von Feuer und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Wie war jetzt die Reaktion der Zuhörer? Das haben sie ja in der Öffentlichkeit getan. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn an jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen, siehe, sind nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa? Kennen wir die nicht? Sind die nicht alle aus einer Ortschaft oder aus einem Bezirk? Wie hören wir dann jeder seine eigene Muttersprache, Parther und Meder, Elamiter und die Wemonen in Mesopotamien und Judäa und Kappadokien, Pontus und der Provinz Asien. Hier wurde diese Sprachenrede zu einem großen Segen. Denn die Sprachbarriere, die bei Babylon eingesetzt war, wurde hier mal außer Kraft gesetzt. Wunderbar. Und das Evangelium konnte schnell auch andere Sprachen erreichen. Es gibt noch eine weitere Aufgabe dieser Wundergabe. Und diese finden wir in 1. Korinther 14, 21 bis 22. Im Gesetz steht geschrieben, so sagt der Apostel Paulus, ich will in anderen Zungen und in anderen Lippen reden zu diesem Volk. Dieses Volk, da meint er Israel, denn dahin spricht ja Gott. Und sie werden mich auch so nicht hören, spricht der Herr. Und weiter heißt es im gleichen Text, darum ist die Zungenrede ein Zeichen nicht für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen. Die prophetische Rede aber ein Zeichen nicht für die Ungläubigen, sondern für die Gläubigen. Paulus spricht nun hier von der Sprachenrede, die dazu da ist, eigentlich den Unglauben in Israel zu vertreiben. Gott sagt, es ist ein prophetisches Wort, ich werde einmal in neuen Sprachen, in anderen Sprachen, hier zu diesem Volk, zu Israel sprechen, mit der Bitte, kehrt um, ich spreche neu zu euch. Aber wir wissen, wie Israel reagiert hat. Sie haben nicht gehört. Also auch ein weiteres Zeichen für das Volk Gottes, das alttestamentliche Volk und ein Liebeswerben Gottes. Mit der Zeit der Apostel sind aber auch die Wundergaben zurückgegangen. Markus sowie der Hebräerbriefschreiber sprechen von den Wundergaben in der Vergangenheit. In Markus 16, Vers 20 heißt es, sie zogen aus und predigten an allen Orten und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch mitfolgende Zeichen. Vergangenheit. Es wird nicht gesagt, dass das heute noch genauso ist, als Markus das geschrieben hat, sondern es war in der Vergangenheit. Dann Hebräer 2, Vers 4. Und Gott hat dazu Zeugnis gegeben durch Zeichen, Wunder und mancherlei mächtigen Taten, durch die Ausgießung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Auch da wird gesagt, das ist in der Vergangenheit. Das erleben wir heute so in dieser Weise nicht. So sieht es aus, dass eine Prophetie, die Paulus hatte, schon sehr früh in Erfüllung gegangen ist. Denn Paulus sagte in 1. Korinther 13, Vers 8, die Liebe hört niemals auf, wodurch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Die Kenner der Kirchengeschichte bestätigen dies. Der Kirchenvater Augustinus im 4. Jahrhundert, der Prediger Chrysostomus auch im 4. Jahrhundert. Auch Martin Luther hat etwas dazu geschrieben im 15. Jahrhundert. Alle haben deutlich gemacht, dass diese Wundergaben in der Zeit der Apostel zu Ende gingen. Und über Jahrhunderte wurde bezeugt, diese Gaben haben aufgehört. Bis 1906 in Los Angeles in einer christlichen Gemeinde Phänomene auftraten, ja, die so ganz anders waren, wie man sie bisher gesehen hatte. Und man bezeichnete diese Phänomene als Zungenreden. Menschen dieser Versammlung verhielten sich ganz ekstatisch. Und 1907 kam diese Bewegung schon nach Deutschland. In Kassel hatten zwei Norwegerinnen einen Vortrag gehalten. Sie wurden eingeladen von dem Blauen Kreuz. Und dieser Vortrag ging eigentlich über mehrere Tage. Und die Versammlung wuchs an. Und auf einmal kamen auch so merkwürdige Phänomene, wie zum Beispiel, dass Menschen sich auf den Boden warfen, sich wanden, zwischen den Stühlen durchkrochen, dass auf einmal prophetisch gesprochen wurde von vorne, du da hinten, dir sind diese Sünden und diese Sünde musst du bekennen, ja, so wurde gesprochen und auch in anderen Zungen geredet. Diese ganze Versammlung wurde immer lauter, so dass die Nachbarn sich gestört fühlten und die Polizei riefen, und diese ganze Sache schlossen. Das war der Anfang, als der erste Kontakt mit der sogenannten Pfingst- bzw. heute auch noch charismatischen Bewegung. Die Hauptlehre dieser Bewegung bestand darin, dass die Taufe mit dem Heiligen Geist eine eigene Erfahrung ist. Das heißt, dass sie abgekoppelt wurde von der Bekehrung. Dass die Taufe mit dem Heiligen Geist erst den Christen zur richtigen Erfüllung bringen würde, das wird den Menschen gesagt. In dieser Auffassung gleichen sich die Pfingst- und die charismatische Bewegung, wenn wir mit solchen Geschwistern sprechen und es geht um die Geistestaufe, dann werden sie darüber sprechen, dass das eine zweite oder eine andere Erfahrung ist, ein Ereignis nach der Bekehrung. Jetzt Folie 7. So. Ich frage mich, welcher Geist bekomme ich, wenn ich als Christ um die Taufe mit dem Heiligen Geist ringe? Also wenn ich, der ich die Taufe mit dem Heiligen Geist schon bekommen habe, noch einmal darum bitte, dass Gott sie mir gibt. Kann ein Christ einen falschen Geist empfangen? Ist die Frage. Ist das möglich? Den Korinthern schreibt Gott ins Stammbuch, 2. Korinther 11, Vers 4, wenn einer zu euch kommt und einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das recht gern. Das heißt, Christen können somit auf einen falschen Jesus hören, einen fremden Geist empfangen und ein anderes Evangelium annehmen. So können Christen verführt werden. Und Jesus warnt gerade für die letzte Zeit, dass Verführung über die Christen, über die Jünger einbricht. Die Jünger fragen ihn, als es gerade so um die letzte Zeit geht, wie wird es sein, wenn du wiederkommst und die Welt zu Ende geht? Und Jesus antwortet, lasst euch nicht verführen. Das ist das Allererste, wenn er dieses Thema bespricht. Die letzte Zeit und die Zeit der Verführung gehören einfach zusammen. Mit dem Phänomen der sogenannten Geistestaufe nach der Bekehrung gab es dann weitere neumodische Erscheinungen. Es gibt, das kannte man vorher nicht, das sogenannte heilige Lachen. Dass auf einmal Menschen im Gottesdienst anfangen zu lachen. Ja, und nicht so aufhören, sondern einfach immer weiter lachen. Es gibt seit dieser Erscheinung Betrunkensein im Geist, dass die Leute sich nicht mehr zusammennehmen können. Hinfallen. Sich wie Betrunkene verhalten. Es gibt Erschlagensein im Geist. Der Mensch fällt hin. Ja? Und es gibt ekstatisches Rennen, dass Leute in einer Versammlung auf einmal aufstehen und dann hin und her rennen. Das ist kein Märchen, was ich euch erzähle. Ich habe davon Videofilme gesehen. Das ist wahr. Christliche Versammlungen ähneln einem Tollhaus. Ursprünglich wollte ich einige Videoclips euch vorführen, aber dann sah ich ein, dass dies nicht für einen Gottesdienst ist. Manches ist einfach zu anstößig. Wer sich jedoch aber ein weiteres Bild davon machen möchte, der kann sich, ich habe eine Liste ausgelegt, eintragen und ich werde ihm eine CD brennen, die diese Szenen mit aufgenommen hat. Einfach um zu warnen. Es geht mir nicht darum, dass ich irgendwo jemand brauche zum Boxen, sondern ich bin wirklich der Überzeugung, dass es Verführung gibt der Christenheit und dass aus dieser Ecke wir auch verführt werden. Mir fällt dabei auf, bei diesen ganzen Dingen, dass Gottes Geist nicht ein Geist ist der Unordnung, sondern des Friedens. Wo fährt der Zug hin? Wir wissen, dass Gleise den Zug lenken, grundsätzlich. Eine Weiche führt den Zug aber in eine andere Richtung. Wenn die Weiche gestellt ist, in eine andere Richtung, dann merkt man es nicht gleich. Aber je weiter der Zug fährt, je weiter merkt man dann, aha, vom eigentlichen Ziel, es wird immer seltsamer, es wird immer komischer. So habe ich gar nicht geglaubt. So, das kannte ich von früher gar nicht. Und das ist das Schlimme, diese schleichende Veränderung. Wie werden Christen in diese Richtung verführt? Wie geschieht das? Man versucht, einen Mangel festzustellen. Und wisst ihr, da braucht man nicht lange zu suchen. Wenn jemand bei mir einen Mangel suchen möchte, der braucht bloß mal fragen, du Martin, wie ist es mit deinem Gebetsleben? Hast du immer Freude dran? Und dann muss ich sagen, du, es ist manchmal ein richtiger Kampf. Wie ist es mit dem Bibellesen oder mit dem Bekennen, ja? Und so verschiedene andere Dinge. Ah, wir kennen doch unsere Wundenstellen. Wir kennen manchmal auch den wenigen Sieg, den wir haben, wo wir wieder hinfallen in die Sünde und Schuld. Und wenn wir vielleicht auch um uns schauen und wenn wir etwas kritisch sind, ach da, der Bruder neben mir, na, der ist auch ganz schön lau, oder die Schwester und die hier in der Gemeinde. Und irgendwie, ja, sind wir, denke ich, alle anfällig. Denn Christsein erlebt leider Niederlagen. Wir erleben hier Niederlagen. Christen werden krank und können lange krank bleiben, haben Schmerzen. Christen, ja, können in eine Routine verfallen und die Freude am Herrn kann schwinden. Das gibt es. Und es gibt leider auch faule und eingeschlafene Christen. Das stimmt. Und dann die Sehnsucht im eigenen Herzen. Das kann doch so nicht weitergehen. Und diese Sehnsucht sollten wir schon auch ernst nehmen. Denn diese Sehnsucht ist auch von Gott. Diese Sehnsucht, wo wir uns danach sehnen, getrennt sein von Sünde, dass wir nicht mehr hinfallen. Getrennt sein von Niederlagen und Schmerz und Kranksein. Dass wir das nicht mehr erleben in unserem Leben. Das ist eine Sehnsucht. Aber wisst ihr, die bekommen wir nicht in erster Linie hier gestillt, sondern dort im Himmel. Dort, wo das Erste vergangen ist und das Neue geworden ist. Dort wird es kein Leid mehr geben, kein Schmerz und kein Geschrei, auch kein Tod. Aber solange wir hier sind, erleben wir das, auch als Christen. Und wir erleben leider auch Niederlagen. Aber wenn dann hier ein Bruder oder eine Schwester kommt, die jetzt mir die Taufe mit dem Heiligen Geist vermitteln möchte und sagt, du, es gibt ein Siegesleben. Du musst nicht die ganze Zeit da unten am Boden kriechen, du bist ein Königskind. Öffne dich dem. Öffne dich. Und dann, wie bald ist man doch dann auch bereit zu sagen, ja, wenn das meinem Glaubensleben helfen könnte, was bin denn ich, was wäre ich denn für ein Esel, das nicht anzunehmen? Aber wichtig ist es doch, hat es Gott uns versprochen, dass er so handeln wird? Ein Jünger von Jesus wird nie weiter wachsen als nur zu Jesus selbst hin. Die Sternstunden eines Christenlebens werden nicht die tollen Geisterfahrungen sein, sondern der treue Dienst seinem Herrn gegenüber. Das sind die Sternstunden. Es sind nicht die Gaben, die der Herr belohnt, sondern der Gehorsam. Eine wirkliche Leistung ist nicht eine Krankenheilung, sondern eine aufrichtige Buße von einem verkehrten Weg. Das ist eine wahre Leistung. Eine Krankenheilung ist ein Geschenk Gottes. Eine Umkehr, eine Buße und eine Einsicht und eine Bitte um Vergebung, das fordert Größe. Zwei Dinge versucht Satan, die Christen zu verführen, mit zwei Dingen. Einmal, er gibt eine einschläfernde und laue Ausrichtung. Hauptsache, ich bin gerettet. Und ach, das wird schon passen. Ich muss ja nicht den ersten Platz im Himmel haben. Ja, es wird schon reichen. Das ist eine Sache. Und dann gibt es eine andere Sache. Da fällt man auf der anderen Seite vom Pferd. Es gibt eine ekstatische und schwärmerische Ausrichtung. Und von beidem gilt es, sich zu distanzieren. Es gilt einfach und schlicht, die Bibel zu lesen und Jesus nachzufolgen, der sagt, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Wunder und Zeichen sind in unserer Zeit absolut kritisch zu bewerten, da Jesus selbst vor ihnen warnt. Gott möge uns weiter Gnade schenken im Leben, ja als Christ, hier auf dem Weg zum Himmel. Amen.